Hallo und ganz herzlich willkommen zur allerersten Folge von Vergaser Innenraumbeleuchtung. Wir wollen gleich starten von 0 auf 100 in 3,4 Sekunden, denn ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir. Oh. Jemanden, den ich mir schon ganz lange für diese erste Folge gewünscht habe und der hat tatsächlich spontan zugesagt. Mein Gast ist so vieles. Er ist Vanlifer, er ist YouTube-Star, er ist Instagram-Influencer. Er ist unter anderem auch Autor, er hat sein eigenes Klamottenlabel, er ist auch Podcaster, Eventveranstalter, Akademiedozent und so ganz nebenbei auch noch Automechaniker. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Begrüßen wir ganz herzlich Christian Zahl von Road & Board. Hallo Christian!
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Hendrik. Sehr, sehr schön, heute hier zu sein und die Einstimmung mit den ganzen Berufsbezeichnungen ist natürlich für mich immer, ja, ich sag mal ganz gerne ein wenig erschreckend, aber es ist leider tatsächlich so, was wir so in den letzten 4, 5 Jahren gemacht haben, beschreibt das ganz gut und lässt mich immer wieder erstaunen und in Ehrfurcht erzittern und meine Eltern stolz werden. Von daher, ja, das passt. Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne. Also es hat mir auch großen Spaß gemacht, auch ein bisschen zu recherchieren. Dabei ist mir selber halt auch so aufgefallen, das ist ja unglaublich. Also was ihr alles macht und ja. Was alles noch so für Projekte jetzt anstehen, was noch kommt. Habe ich noch irgendwas vergessen, was dir ganz wichtig ist?
Nein, absolut nicht. Also es geht ja auch heute in der Folge so ein bisschen um, ich sag mal so, um mein Kfz-Leben, was mich tatsächlich sehr, sehr lange begleitet habe und wo ich sag mal, nicht so direkt hinterher weine. Also ihr werdet es ja wahrscheinlich gleich hören, da so ein bisschen herausgegangen, so ein wenig, um selber so mein Leben so ein bisschen zu gestalten. Mhm. Und ich vermisse es tatsächlich. Ich vermisse tatsächlich so ein bisschen das Schrauben an alten Fahrzeugen vor allen Dingen und so ein bisschen so das Werkstattleben. Aber kann mir das jetzt wirklich nicht mehr so vorstellen, weil, wie du schon sagtest, so als Vanlifer und natürlich auch im Van lebend, genießt man eine neue Lebensqualität, die ich tatsächlich gar nicht mehr missen möchte. Aber dreckige Finger und Vergasergeruch, so wie das in deiner Podcast-Serie jetzt wahrscheinlich öfter mal in den Nasen der Zuhörer liegen wird. Ja, also das vermisse ich tatsächlich schon.
Das kann ich mir vorstellen. Eigentlich ist es natürlich auch mit so einem mit einem Auto, wenn man auch ständig selber mit dem Auto unterwegs ist, wird das wahrscheinlich nicht ausbleiben, dass auch da das eine oder andere Mal du dreckige Finger bekommen wirst.
Genau, das hoffe ich mal nicht, aber ich denke, ja, das wird so werden.
Das liegt einfach in der Natur der Sache.
Genau.
Gibt es denn eigentlich so auf deinem Weg so ein bestimmtes Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, so da bist du irgendwie in die Kfz-Mechanik oder also auch zum Thema alte Autos eingestiegen? Wie fing das alles an?
Also spannenderweise so wirklich so ein Schlüsselerlebnis nicht. Es hat sich so aufgebaut. Also ich habe tatsächlich schon sehr, sehr, sehr früh angefangen, halt einfach so mit 12, 13 schon so ein bisschen rumzuschrauben, Autos zu waschen. Mein Vater hatte in einer Autovermietung gearbeitet und kam da immer mit vielen, ich sag mal, Fahrzeugen, auch Neufahrzeugen. Und vor allen Dingen war Anfang der 90er Jahre, da war das für uns, man muss dazu wissen, ich komme aus dem Osten, da war das so, die Fahrzeugentwicklung war da so ein bisschen anders. Das heißt, es ging von null auf gleich, von Trabant, Wartburg, Lada auf wirklich die komplette Bandbreite an Kraftfahrzeugmarken, die ich vorher so noch nie gesehen habe. Mhm. Und da bin ich relativ früh überhaupt so mit dem Kfz-Thema in Berührung gekommen. Und das hat mich tatsächlich auch nie wirklich losgelassen. Und wo es dann zur Berufswahl ging, stand da natürlich zur Auswahl, ja, was machst du? Gehst du studieren? Machst du vielleicht nach der Realschule nochmal ein Abi oder? Aber mich hat es irgendwie zum Mechaniker gezogen und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe bei Peugeot gelernt, in einer kleinen Werkstatt, die auch schon so nach Feierabend ganz gerne auch mal an etwas außergewöhnlicheren Fahrzeugen geschraubt hat. Damals war das noch so ein bisschen die Tuning-Anfänge von uns. Bin dann relativ schnell gewechselt nach der Lehre, hab dann bei Opel weitergemacht. Was ich sage immer so gern, das waren so die schlimmsten 8 Monate meines Lebens, weil das.
Da lassen wir jetzt die Opel-Fans nicht hören.
Also es war wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit für Opel und Rückrufaktionen und so. Und da habe ich auch
Ah ja.
relativ schnell gemerkt, dass ja, dass halt Fahrzeugbau auch tatsächlich viel mit Qualität zu tun hat, dass Serienproduktion halt tatsächlich auch so ein bisschen problematisch ist, was, wenn mal ein Teil kaputt geht, ist dieses Bauteil in 100.000 weiteren Fahrzeugen. Das, ja, es war so ein bisschen, ich sag mal, nicht so toll, und da habe ich auch schon sehr, sehr oft drüber nachgedacht, ob der Job wirklich was für mich ist, weil ich halt, man muss sehen, dass ich noch Kfz-Mechaniker gelernt habe. Das heißt, wir haben tatsächlich noch gelernt, wie man ein Getriebe zerlegt, wie die einzelnen Bauteile heißen, Vergasertechnik, Vergaser einstellen und so weiter. Und das gibt's ja jetzt alles gar nicht mehr. Und ich hatte dann so aus meiner Lehre heraus, dann so im Laufe der Zeit wirklich gemerkt, es ist nicht wirklich das, was ich gelernt habe, ne? Es ist nicht, ich bin zum Teiletauscher geworden und es war nicht mehr wirklich anspruchsvoll. Das war nicht so geil, ne? Und deswegen bin ich auch immer wieder, habe ich viel Jobs gewechselt, tatsächlich auch, also viel Werkstätten gewechselt. Ich habe auch durch Umzug und durch das Wegziehen mit meiner Partnerin aus der Heimat halt dann auch im, ich sag mal, in dem Westteil von Deutschland viele Werkstätten kennenlernen dürfen, viel freie Werkstätten. Ich bin dann dazu übergegangen, nicht mehr wirklich mir Marken auszusuchen, sondern halt die freien Werkstätten, weil ich das Gefühl hatte, da wäre ich noch gefordert, weil es halt jeden Tag was anderes ist. Das war dann tatsächlich auch so. Und ich bin dann in die Eifel gezogen, und da war es ganz spannend, dass in die Eifel durch die Location dort kam immer auch mal wieder ein etwas älteres Fahrzeug dazu.
Ah
So,
ja.
ne, so normal machst du ja mal eine Inspektion dort, und dann kommt plötzlich ein 70er-Jahre-Fahrzeug plötzlich rein, und dann denkst du, oh ja, krass, ja, da gibt's ja noch was anderes da draußen in der Welt. Und an solchen Fahrzeugen ist das Arbeiten immer plötzlich ganz anders gewesen. Und da habe ich gesagt, ey, pass auf, jetzt will ich's wissen, und bin in eine, ich sag mal, eine Werkstatt gewechselt, die zum größten Teil halt auch Oldtimer restauriert haben, aber das war so Sportwagensegment, ne? Lamborghini,
Ah,
Ferrari,
okay.
Porsche, die haben dann so in der Richtung Fahrzeuge restauriert, die haben die teilweise auch komplett lackiert. Also da fing so meine Leidenschaft zur Restauration an. Da habe ich aber auch tatsächlich gelernt, dass, ich sag mal, die Autos auch alle gleich sind. Die haben Räder, sie haben Motor, sie haben ein Lenkrad. Und wenn man sich einen alten Ferrari tatsächlich anschaut, wird man viele Schalter oder Details aus alten Fiats wiedererkennen, wo man sich dann fragt, ja, okay, es ist halt ein sportlicher Fiat, sag ich mal, so ist es tatsächlich ja auch. Und so ist im Endeffekt, also es gab nicht wirklich einen Schlüsselmoment, sondern es ist in mir gewachsen. Umso mehr ich da draußen gesehen habe, umso mehr ich mit solchen Fahrzeugen, auch besonderen Fahrzeugen, in Kontakt gekommen bin, umso mehr mochte ich das, und umso
Umso
mehr
mehr hat
wollte ich da,
man fasziniert, ja.
genau, und umso mehr wollte ich da tatsächlich auch einsteigen, was so weit ging, dass ich in der letzten Firma, wo ich auch 13 Jahre dann war, auch alte Segelschiffe restauriert habe, weil das irgendwie, das ging so ineinander über. So Leute, die ein bisschen im hochpreisigeren Segment ihren Oldtimer zu uns gebracht haben, die hatten auch Segelschiffe, und die haben gesehen, dass wir viele Sachen auch karosserietechnisch konnten, dass wir selber auch so ein bisschen, also nicht ich, aber mein damaliger Chef, auch in der Segelszene tief verwurzelt war. Und ich habe da tatsächlich Parallelen erkannt, also Parallelen im Sinne von Restauration. Es geht nicht darum, dieses Auto zu restaurieren, sondern ein Wertgegenstand, sei es ein Bild, sei es ein Segelschiff, sei es ein Fahrzeug, was zur Werterhaltung und natürlich auch zur, ja, ich sag mal, zur Wertschätzung des jeweiligen Besitzers stark dazu beigetragen hat. Und das hat mich in allen Belangen einfach fasziniert. So habe ich die letzten 13 Jahre tatsächlich die Oldtimer restauriert.
Wow, was für eine Story. Genial. Also das heißt, vom Markenautoschrauber bis zum Oldtimer-Boot hast du quasi schon alles so in den
Alles.
Händen gehabt.
Ja.
Das heißt, wenn ich das so richtig raushöre, das ist auch so, das ist auch die Faszination für dich, wirklich das Schrauben am Fahrzeug. Also wirklich mit beiden Armen sozusagen unter der Motorhaube zu stecken, wirklich was dran zu machen, wirklich, ich sag mal, das wieder hinzukriegen, oder was ist es genau?
Also ich glaube, es ist eher so, du bekommst etwas, also du
Das
bekommst
Fahrzeug jetzt,
das
was du bekommst?
Fahrzeug, genau, also weiß nicht, also ich sah das immer nie wirklich als Fahrzeug, sondern es war so ein roher alter Diamant, irgendwas Vergessenes, und diese Möglichkeit zu haben, das dann halt zu verwandeln. Also es war noch nicht immer der Weg dahin, es war immer so irgendwie so das Ergebnis. Ich habe währenddessen, es gab natürlich, wenn man Oldtimer restauriert, so viele Zuhörer von euch werden das kennen, man kommt sehr, sehr oft an seine Grenzen, man entdeckt Dinge, die man vorher, womit man nicht gerechnet hat. Das ist also Zeitaufwand, man kann sowas nicht, man kann niemanden brauchen für das Fahrzeug jetzt 3 Monate. Ne, das funktioniert einfach nicht, das geht nicht. Und der Weg dorthin ist sehr, sehr schwer, sehr, sehr steinig. Aber wenn das dann fertig ist, der Kunde sieht zum ersten Mal dieses Fahrzeug, du machst das Tor auf oder du wischst noch ein letztes Mal deine Dreckfinger weg und guckst, dass wirklich alles ordentlich passt und sitzt, dass alles funktioniert. Das sind so Momente, die mich wirklich halt ultra begeistert haben. Also es war tatsächlich noch nicht immer das Schrauben an sich, das war ein Weg zu etwas, das Ergebnis zu sehen, das hat mich einfach nur unglaublich fasziniert.
Kann ich mir vorstellen, ja, das kann ich mir, wenn so ein Auto blank poliert dasteht und dann wirklich diesen Weg hinter sich hat und der Kunde zum ersten Mal kommt, die großen Augen wahrscheinlich, ne, die er dann so macht, wenn er vorher irgendwie vielleicht so eine Schrottkarre abgegeben hat, die man komplett wieder aufgebaut hat. Irre. Gab es bestimmten Wagen, den du noch in Erinnerung hast dabei?
Also fasziniert hat mich tatsächlich ein Ferrari 400i. Das ist, man kennt das vielleicht von Ferrari gar nicht. Das ist so ein, ich sag mal so Sportwagen-Limousine. Ne? Vier Sitze, Schlafaugen, Schaltgetriebe, großer Motor, aber doch alles so in dem Limousinenbereich. Ist ein 5 Liter, 310 PS, 12 Zylinder. Und war, glaube ich, Baujahr 79, irgendwie sowas. Sah schon ganz gut aus, wo er gekommen ist, aber es gab halt so viele Sachen wie Lack, die Felgen waren nicht mehr schön, am Unterboden musste was gemacht werden, komplettes Interieur musste aufbereitet werden, also dann quasi wirklich auch neues Leder und so weiter und so fort. Das war einfach ein Auto, was ich so tatsächlich noch nie gesehen habe. Mir irgendwie vorkam wie so ein Side-Projekt von Ferrari, irgendwie so das hässliche Entlein, so, wer kauft denn sowas? Aber für mich war es absolut, also ich weiß ich nicht, man kann es einfach nicht beschreiben. Es ist nichts
War schon was
Traumautos.
Besonderes halt
Ja,
so, ne? Also war
es
halt.
fasziniert einen, ne? Ich bin jeden Tag dahin gegangen und habe mich tatsächlich gefreut, daran zu arbeiten, auch wenn es wirklich teilweise sehr, sehr kompliziert war. Also kompliziert beim Oldtimer-Bereich ist ja immer so ein Ding, ne? Wenn da hing eine Schraube fest und dort war irgendwas, da brauchten wir Ersatzteile, die es nicht mehr gab und so weiter und so fort. Du kommst in die Werkstatt, siehst das und du brauchst erst mal 5, 6 Minuten, um dich da wirklich wieder drauf einzurufen und zu sagen, ey, ja, das machst du
Wir zwei,
gerade.
wir packen das.
Genau, wir müssen da durch. Also ich kann euch das nur mal empfehlen, schaut euch mal Ferrari 400i an. Ich habe tatsächlich vor der Podcast-Folge mal geschaut, weil die damals, wo ich das gemacht habe, relativ günstig waren. Mittlerweile zwischen 80 und 100.000 Euro bei Mobile. Hier
Oha.
stehen 3 Stück drin. Also wirklich mittlerweile sehr, sehr selten. Und für mich eigentlich auch so der Inbegriff der 70er Jahre, mit so einem Auto stelle ich mir vor, durch Saint-Tropez zu fahren, mit einem Goldkettchen und einer weißen Hose. Und ich müsste mich da wahrscheinlich noch nicht mal schämen. Also das passt einfach so komplett zusammen. Und das Auto fasziniert mich absolut.
Ich stelle mir das gerade vor, dann im Goldkettchen und weißer Hose.
Genau, das werde ich auch noch machen. Das
Großartig.
habe ich mir, das habe ich mir geschworen.
Da
Irgendwann mal werde
brauche
ich
ich unbedingt ein Foto von.
mit einem klassischen Fahrzeug die Côte d'Azur entlang fahren. Das ist so ein großer, großer Traum von mir. Einfach die Zeit, in der ich nicht gelebt habe und die Zeit, in der ich gerne gelebt hätte, einfach einfach mal zu spüren. Und das ist, das Auto gehört da einfach dazu.
Das kann ich mir echt gut vorstellen. Das ist ein geiles Gefühl. Also immer
Ja.
wieder, wenn ich so bestimmte Fahrzeuge sehe, denke ich auch so, was für eine irre Zeit war das eigentlich damals? Also das war ja auch noch, also ich sag mal, 70ern vielleicht nicht mehr so, aber gerade so in den 50er und 60er Jahren, wo das auch, ne, mit den Dingen und alles noch ein bisschen, da gab es halt irgendwie noch keine richtigen, es gab keine Sicherheitsgurte, es gab keine Scheibenwischer und was weiß ich nicht alles. Und trotzdem sind die Leute irre
Ja.
Rennen gefahren. Also muss eine krasse Zeit gewesen sein. Gibt's denn so ein Auto, jetzt abgesehen von dem Ferrari, wo du sagst, oh, da würde ich total gerne mal reingucken, den würde ich mal schauen wollen?
Nein.
Okay.
Also man lernt als Mechaniker halt relativ schnell, dass es gibt da eine Faszination für, aber im Endeffekt ist es halt gleich. Es ist einfach, es ist ein Motor. Ich würde eher so unterscheiden, so zwischen sehr, sehr seltenen Fahrzeugen, vielleicht auch besonderen Motorentechniken, die es vielleicht nicht mehr gibt, ne? Thema Wankelmotor, der ja leider so ein bisschen immer so das hässliche Endlein war und mit dem Versuch von Mazda mit dem RX-8 das Ganze nochmal aufleben zu lassen. Das ist etwas, was mich tatsächlich doch so ein bisschen fasziniert, ne? Oder Fahrzeuge von damals, wo man, zum Beispiel gab es auch einen Rasenmäher mit einem Wankelmotor, ne? Das ist
Okay.
einfach, es war früher einfach so dieser Drang, Neues zu entdecken oder Neues zu probieren, fand ich wesentlich größer, als es jetzt der Fall war. Jetzt ist es so, jetzt wird es halt bis ins kleinste Detail wirklich so krass ausgereizt, dass du Fahrzeuge von heute siehst und das Gefühl hast, also eigentlich geht doch da nichts mehr. Eigentlich kann man da doch nicht noch einen draufsetzen und noch einen draufsetzen. Und man hat so das Gefühl, man packt einfach nur noch mehr rein, anstatt die vorhandenen Sachen einfach ein bisschen aufzuwerten, zu verbessern. Und das mag ich an dieser, ich sag mal, Youngtimer-Szene so, dass man einfach so halb alte Autos, so vielleicht so 30 Jahre alt, wie jetzt sei es Golf 1 oder die 3er BMWs und so was, einfach in einen Originalzustand belässt und so mit neuen kleinen Gimmicks, wie jetzt sei es Licht oder sei es neue Radiotechnik, so ein bisschen ausstattet. Das ist das, was mich tatsächlich so ein bisschen fuchst und wo es nochmal hinziehen würde, einfach Kult aufleben lassen, aber mit so ein bisschen neuerer, komfortabler Technik wie heute. Das ist etwas, was mich tatsächlich noch sehr, sehr reizt. Ich hoffe doch, die Hörer reißen mir jetzt nicht den Kopf ab. Aber es ist, ich habe beim Oldtimer-Bereich habe ich sehr, sehr schnell gemerkt, dass ich habe an Lampen gebaut, wo du hast einfach nichts gesehen. Ne? Das war,
Das stimmt,
es
ja.
war halt finster, die Bremsen, vor allen Dingen so rückwärts fahren, wer das kennt, wenn man einen Fahrzeug mit einer Trommelbremse fährt, mit einer Auflauftrommelbremse und fährt da mal rückwärts und tritt da mal rein. Ja, da passiert halt nichts. Ja,
Kann ich nachvollziehen.
muss man schon ein bisschen arbeiten. Und das sind so Sachen, die sind einfach für mich nicht mehr up to date und haben auch nichts mehr im Sinne mit Fahrfreude zu tun. Das ist Enthusiasmus. Ich mag das auch total verstehen, dass es Leute gibt, die genau das an so Fahrzeugen mögen. Für mich als Mechaniker, da gibt es so Grenzen. Ne? Also ich finde, Aussehen, das Feeling im Fahrzeug, Motorgeräusch, sowas in der Richtung finde ich geil. Bei Sicherheit bin ich da tatsächlich ein bisschen anders. Ja,
Da kann
also
man auf jeden Fall nochmal pimpen, ja.
genau, also da ruhig die bessere Bremse rein, ruhig das bessere Licht rein. Und ich bin ja auch froh, dass der TÜV da mittlerweile auch so ein bisschen auch mal zwei, drei Augen zulässt, wenn man sagt, ey, pass auf, ich habe jetzt die Reifengröße, gibt's einfach nicht mehr. Ich habe jetzt neuere Reifen drauf gemacht, die alten kann man einfach nicht mehr fahren. Das funktioniert nicht. Ne? Genauso wie Radialreifen, die vielleicht im Winter ganz cool sind, aber die Diagonale halt im Sommer einfach die bessere Wahl. Es sieht dann nicht mehr so schick aus, aber es ist, um einen Oldtimer zu fahren, halt einfach sicherer. Und man muss dazu sagen, dass ich aus einer Szene komme, wo die Besitzer ihre Autos gefahren haben. Und das ist mir ultra, ultra wichtig. Wir haben sehr, sehr oft gemerkt, und das ist etwas, was ich auch immer Oldtimer-Besitzern immer mitgebe, fahrt die Autos und holt die nicht nur mal am Wochenende raus und fahrt damit 10 Kilometer zur Eisdiele, sondern fahrt die einfach mal wirklich. Fahrt einfach 2, 3, 4, 5.000 Kilometer im Jahr. Die werden es euch danken. Die halten viel, viel länger.
Ah ja.
Na, man kann so Sachen wie so Standschäden gibt's da einfach nicht. Na, Reifen, die man nach 6 Jahren wechseln muss, weil sie einfach einen Platten haben.
Weil sie immer auf der gleichen Stelle stehen, sozusagen.
Genau.
Ja,
Ne,
ja.
Bremsen, die einfach vor sich hingammeln und Motoren, die einfach nicht bewegt werden. Ein Motor und ein Fahrzeug ist dafür gebaut, um es zu bewegen. Sei es 1930, sei es 2021, hat sich nichts geändert. Und das ist etwas, was ich auch meinen Kunden immer wieder mit an die Hand gegeben habe. Fahr das Auto, komm zu uns zur Inspektion alle 5000 Kilometer, gucken wir drunter, machen vielleicht einen Ölwechsel, checken das Ganze, aber fahrt die Fahrzeuge bitte. Ja.
Weil die sonst sich kaputt stehen oder ich stelle mir das immer vor, wenn ich jetzt einen Motor aber ständig bewege, dann muss ich wahrscheinlich auch viel mehr warten dann trotzdem an dem Motor, oder?
Genau, also vieles ist tatsächlich eine, ich sag mal, eine Fahrweise und auch ein Pflegeding. Ne? Wenn ich, nach weiß ich nicht, das Auto stand 3 Jahre und ich wechsle da mal nicht das Öl, was man ja tatsächlich tun sollte, brauche ich mich halt nicht wundern, wenn es nach ein paar tausend Kilometern nicht so toll läuft. Ne? Also viele Fehler, die wir in den Werkstätten hatten oder viele Probleme, die wir mit Oldtimern hatten, waren auf der einer Seite immer so Verschleiß, mal, ich sag mal eine Verteilerkappe. Ne, dann fällt so ein Auto halt aus, wenn die Verteilerkappe kaputt geht, dann steht so ein Ding. Ne, viele denken dann immer, ach, um Gottes Willen, hätte ich mal lieber stehen gelassen. Aber das gab es ja in den 40er, 50er, 60er, 70er Jahren ja auch. Ne, das sind ja einfach ganz normale Verschleißteile, die natürlich auch kaputt gehen.
Klar.
Problematisch wird es einfach, wenn man diese Verschleißteile nicht mehr bekommt. Aber bei Fahrzeugen, wo man weiß, es gibt das und dies und jenes noch und ich habe da Möglichkeiten, an Ersatzteile zu kommen, auf jeden Fall fahren, fahren, fahren. Die Autos
Also
sind genau dafür gebaut.
okay, also das heißt so, weiß ich jetzt so Fahrzeuge aus den 30er und 40er Jahren oder sogar Vorkriegszeiten oder sowas, da sollte man dann schon ein bisschen vorsichtiger an die ganzen gehen, weil es einfach immer schwieriger wird, da die Ersatzteile zu
Genau,
kriegen.
genau.
Ja, okay. Aber was, ich meine, ein paar gibt's davon ja noch. Was ist denn, wenn so ein Ding kaputt geht? Also kann man das alles irgendwie, kann man die irgendwie dann nachbauen? Gibt's da eigentlich, gibt's da
Ja,
irgendwie
also
ein
ja, natürlich. Also ich habe viel, viel Sachen tatsächlich nachgebaut. Ne? Sei es Karosserieteile, so Federführung für Türgriffe und so weiter, so Einzelteile in Schlössern. Man kann sich vor allen Dingen bei alten Fahrzeugen sehr, sehr, sehr viel behelfen mit einfach Dinge von anderen alten Fahrzeugen. Ne? Ich sagte ja direkt am Anfang, die haben alle nur mit Wasser gekocht. Ein Türgriff geht, glaube ich, heute immer noch genauso auf, wie es vor 20 Jahren war, nur halt jetzt einfach ein bisschen mehr Plastik, ein bisschen mehr Komfort, aber im Endeffekt ist die Art, diese Tür aufzumachen, ja immer noch genau dasselbe. Türgriff, ein Bowdenzug oder jetzt mittlerweile teilweise elektrisch zieht an einem Schloss, das Schloss öffnet sich fertig. Ne? Also das hat mich auch so fasziniert. Ne? Es gab, hatte ich so das Gefühl, mehr Möglichkeiten einfach mit den älteren Fahrzeugen halt wirklich sich auch hinzusetzen und zu sagen, okay, ich kriege jetzt diese Rückzugfeder nicht mehr von irgendeinem Gaspedal oder von sonst irgendwas für ein Teil. Also schaue ich, dass ich mir mit was anderem behelfe. Und wenn man nach Afrika schaut oder in andere Teile der Welt, da ist sowas einfach gang und gäbe. Ja,
Da
da
muss
ist
das ja auch
sowas,
irgendwie funktionieren, ne?
genau, da fahren
Ja.
auch Autos rum, die, wo du noch nicht mal in Deutschland mehr Ersatzteile für bekommst und die schaffen es irgendwie. Vorausgesetzt, der TÜV macht sowas mit. Aber ja, wir haben viel, viel Sachen gebaut und ich glaube, es ist jetzt vor allem so zu Zeiten von 3D-Druck, CNC-Fräsen,
Stimmt.
Wasserschneidgeräten, wo sowas in eine Welt Einzug gehalten hat, wo sowas eigentlich fast schon normal ist, dass man ums Eck Werkstätten hat, die sowas herstellen, produzieren. Ist das, glaube ich, tatsächlich unproblematischer, als es vor 20, 30 Jahren noch der Fall war.
Stimmt, naja klar, jetzt gibt es ja ganz andere Möglichkeiten. Ne? Ich meine,
Genau.
wenn du jetzt brauchst im Grunde, sag ich nur an Ersatzteil scannen, was du vielleicht irgendwo ja anders hast oder so und
Genau.
hast das auf ewig digital in irgendeiner Bibliothek
Genau.
und dann kannst du das nachbauen. Ja, spannende Entwicklung auf jeden Fall. Gibt es denn ein Oldtimer, wenn du jetzt nicht gerade, ich sag mal, in deinem im Vanlife unterwegs wärst, das ist jetzt sehr hypothetisch, gibt es denn einen Oldtimer, den du dir kaufen würdest, wo du sagen würdest, oh, das Ding würde ich gern haben?
Zwei tatsächlich.
Zwei.
Ja, also erstmal Jaguar E-Type Coupé.
passiert.
V12 natürlich, 5,5 Liter Hubraum, fast 300 PS. Alleine das Auto, also das ist so ein Fahrzeug, was mich einfach fasziniert. Ich habe, glaube ich, einmal einen in der Werkstatt gesehen. Das war auch, glaube ich, ein Motorproblem und wir haben irgendwas am Auspuff gemacht. Allerdings ein Cabrio war damals schon ein sehr, sehr teures Fahrzeug. Jetzt mittlerweile sind gute Fahrzeuge ja unter 100.000 überhaupt nicht mehr zu bekommen. Mich hat aber das Fahrzeug eher auch aus dem Film, weiß nicht, ob ihr das kennt, Herbert und Mord.
Ja,
Herbert und
unbedingt.
Mord, ein
Klassiker.
ja, toller englischer schwarzer Humorfilm. Und die hatten tatsächlich so einen Jaguar als Leichenwagen umgebaut. Und
Ja, stimmt.
das, also das ist ein Auto, was mich wirklich absolut fasziniert und was ich mir tatsächlich eher ins Wohnzimmer stellen würde als in die Garage zum Rausfahren. Weil das ist wie ein Kunstwerk. Also das Fahrzeug ist einfach, ja, es ist einfach ein absoluter Traum, egal von innen oder von außen. Was ich sehr, sehr spannend oder ein Fahrzeug, was ich halt auch schon gefahren, was ich tatsächlich auch so ein bisschen zum täglichen Fahren gerne haben würde, ist Lamborghini. Und jetzt kommt's. Ich habe tatsächlich gegoogelt, wie er sich ausspricht, weil da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Und zwar ist das der Countach. Lamborghini Countach
Punktasch.
aus den Countach. Sehr, 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 sehr schwieriges Wort. Und
Okay, klingt eher
ich habe.
französisch.
Ja, das dachte ich auch, aber es kommt tatsächlich aus dem Italienischen. Das ist ein Sportwagen, was Lamborghini so ein bisschen ausmacht, ist für mich der Inbegriff von allen Sportwagenformen, die es jetzt gibt. Und Lamborghini hat baut ja jetzt noch oder baut jetzt gerade sogar neue auf dieser Bauart auf. Das ist ein Auto, wo ich wirklich mich reinsetzen könnte. Sound, dieses Ur-Sportwagen-Feeling, dieses wirklich sehr, sehr raue, sehr, sehr laute, keine technischen Helferlein, harte Sitze, grobes Lenkrad, hakelige Schaltung, also das,
Pures Auto.
genau, einfach pures Auto, was mich wirklich tatsächlich so fasziniert, dass ich das wirklich jeden Tag fahren würde.
Ich habe ihn gerade mal so nebenbei gegoogelt, weil ich natürlich selber ja überhaupt keine Ahnung von Autos habe. Und ja, es ist auf jeden Fall ist ein echter Klassiker. Ja, brutal.
Und das kommt tatsächlich so ein bisschen aus meiner Kindheit, ne? Ich hatte zwei riesige Autoposter in meinem Kinderzimmer und das war tatsächlich der Lamborghini. Da hatte ich so, den habe ich jeden Tag gesehen, aber faszinierend. Und daneben auch jetzt nicht unfaszinierend, natürlich Ferrari F40, der ja jetzt schon mittlerweile die weit über die Million geknackt hat. Und wirklich eine absolute Seltenheit geworden ist. Das sind so, diese beiden Fahrzeuge sind so für mich das absolute Inbegriff von wirklich Sportwagen, Design und etwas, was schon auf die Straße muss, was schon danach schreit, auf die Straße fahren zu müssen. Das sind genau diese, also dann eher der Lamborghini. Genau, das ist so das, was ich täglich fahren würde.
Und diese beiden Fahrzeuge, die werden wir euch mal in den Shownotes auch verlinken, dass ihr mal gucken könnt, wie die eigentlich aussehen. Da müsst ihr nicht lange googeln, schaut da einfach mal rein. Ja, klingt auf jeden Fall total spannend. Also auch von deinem Weg so bisher. Wie sieht's denn eigentlich so aktuell bei dir aus? Womit beschäftigst du dich jetzt gerade? Also du bist ja so aus der Autoschrauber-Nummer bist du ja schon eine Weile ein bisschen raus, wenn ich das so richtig verstanden habe, und bist ja eher in einer anderen Szene jetzt gerade. Wie sieht's da gerade bei dir aus?
Ja, also es war relativ spannend. Also ich bin leider durch einen nicht so schönen Vorfall in meinem Leben, sag ich mal, so aus meinem Berufsleben einfach so ein bisschen herausgerissen worden oder habe überhaupt mein ganzes Leben einfach in Frage gestellt und habe das Reisen mit dem Fahrzeug für mich entdeckt. Das ein Fahrzeug zu benutzen, um darin zu leben und es als rollendes Zuhause zu besitzen, da hat mich tatsächlich fasziniert. Und wir wissen alle, dass so vor 4 oder 5 Jahren so die Vanlife-Szene in Deutschland, was so aus Amerika so ein bisschen rübergeschwappt ist, so rübergekommen ist und dass die Leute dieses Thema, ein Fahrzeug selber auszubauen, plötzlich wieder so ultra stark fasziniert. Ja, auf diesem Zug bin ich irgendwie oder was heißt aufgesprungen? Ich habe damals gedacht, ich hatte einen Chrysler Voyager, glaube ich, genau, Baujahr 90, 91, irgendwie sowas.
Ist auch schon ein Oldtimer.
Ja, also ja, war er auch, ne? Auch sehr, sehr spartanisch und Sitze rausgerissen und dann bin ich losgefahren und in dem Moment mein Handy genommen und das auf Instagram geteilt und dann habe ich plötzlich gedacht, ich habe das Vanlife in Deutschland erfunden, bis ich so in die Szene gerutscht bin und gemerkt habe, oh krass, die ist sehr groß, noch unentdeckt, sag ich mal so ein bisschen, aber sie gibt es schon. So habe ich angefangen, YouTube-Videos zu machen, mich auf Instagram so ein bisschen breit zu machen, Leuten zu helfen bei ihrem Plan, Fahrzeuge zu bauen oder halt auch Standheizung zu verbauen oder sich überhaupt erstmal das perfekte Fahrzeug für so eine Mission auszusuchen. Und so bin ich tatsächlich in das Vanlife in Deutschland gerutscht und verdiene jetzt sozusagen mein Geld damit, indem wir Workshops machen, indem wir den Leuten zeigen, wie man sowas macht, Treffen veranstalten und so weiter und so fort. Also ich mag die Szene sehr. Ich mag das auch so ein bisschen so wie an der Oldtimer-Szene. Es sind unfassbar viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Geschichten, mit verschiedenen familiären Hintergründen, sozialen Stand und so weiter und so fort. Aber alle machen genau ein und dasselbe oder alle haben ein und dasselbe Bedürfnis oder das ein und dasselbe Hobby. Das ist das Campen oder halt das Vanlife oder die Selbstausbauer-Szene, wie ich sie ganz gerne nenne. Und das ist dann so ein bisschen abgegangen von den Oldtimern. Und da muss ich auch sagen, dass ich sehr, sehr schnell daran gemerkt habe, dass für mich ein Oldtimer kein dauerhaftes Reisemobil wäre. Na, also es gibt ja viele Leute, die, ich sag mal, ältere Fahrzeuge fahren. Wäre aber tatsächlich für mich gar nichts, weil ich so der Typ bin, sanft, entspannt reisen. Was ich dann vor Ort mache, schaue mal, aber so dieses entspanntere, so wirklich mich auf die Umgebung zu konzentrieren, ohne zu wissen, wenn ich jetzt das nächste Mal den Berg runterschalte, wird es hier drinnen saulaut und ich fahre mit 30 km/h die Alpen hoch. Da war so auch so der erste Punkt, wo ich dann wirklich auch gemerkt habe, okay, das Oldtimer-Thema war für mich eine Faszination als Mechaniker, aber nicht wirklich als Autoliebhaber. Ich mag sie immer noch sehr, aber es fasziniert mich dann doch tatsächlich schon neue Technik, die Möglichkeiten aus einem stinknormalen Transporter etwas zu erschaffen, was mir die Möglichkeit gibt, weltweit unterwegs zu sein, darin zu arbeiten, halt einfach dieses Spektrum noch größer zu machen. Das hat mich dann tatsächlich so ein bisschen aus meinem Kfz-Mechanikerleben und aus meinem Oldtimerleben so ein bisschen rausgerissen. Sehe mich aber dann tatsächlich viel in diesem Segelschiff-Thema wieder. Ne? Ich habe auch jahrelang Segelschiffe ja auch restauriert, auch drinnen mit Campingmöbel und allem drum und dran. Das kann ich fast so ein bisschen vergleichen. Ne? Ich kenne auch immer noch ein paar Segler. Ich kenne auch noch viele Segler, die auf ihrem Segelboot tatsächlich leben. Boatlife nenne ich das ganz gerne. Und jahrelang schon die Welt umsegelt, von Hafen zu Hafen tingeln. Im Endeffekt machen wir genau dasselbe, nur halt mit 4 Rädern.
Das stimmt, genau. Ja, genau. Ihr habt ja mitgekriegt, dass ich so ein bisschen gelacht habe dabei.
Ja,
Denn der
hat er.
Christian und ich, wir fahren sehr unterschiedliche Fahrzeuge. Christian ein eher neueres Fahrzeug und ich eher den Vorläufer davon, der jetzt auch schon fast 30 Jahre alt ist. Und das ist tatsächlich so, ja, man lernt sein Fahrzeug da sehr gut kennen. Also man fährt mit 30 die Berge hoch und es gibt auch immer mal komische Geräusche zwischendrin. Da hängt man dann schon sehr genau mit dem Ohr dran. So, ah, was ist denn jetzt wieder? Und so. Das kann einen auch ein bisschen unentspannt machen. Das ist wohl wahr.
Aber ich glaube, also wie gesagt, ich sage ja nicht, dass es doof ist, aber es ist halt schon, ich sage immer ganz gerne, also die Leute machen, die haben fürchterlich einen Sender. Haben sie natürlich nicht, aber es ist halt, das ist Enthusiasmus. Ne? Das verstehe ich unter etwas zu fahren, nicht weil es vielleicht Sinn macht, sondern weil da eine andere Art von Liebe oder eine Idee von Reisen dahinter steckt, wie ich es gar nicht habe. Ne? Für mich muss Reisen von A nach B so bequem wie möglich sein. Das schaffe ich leider nur mit einem sehr, sehr modernen Fahrzeug, mit allem Schnickschnack, toten Teufel. Heißt aber nicht, dass die Leute, die älteren Fahrzeuge fahren, verpönt wären oder sonst irgendwas. Für die ist das genauso. Und es ist im Endeffekt ist so Vanlife für uns alle gleich. Wir verfolgen alle ein und dasselbe Ziel, nur jeder auf eine völlig andere Art und Weise. Und das macht ja dieses Thema ja tatsächlich auch so spannend.
Genau, ja, das stimmt. Also auch weil man natürlich, es ist auch wirklich ein anderes Reisen, muss man einfach sagen.
Ja,
Ne? Es
ja.
ist wirklich, wir fahren halt so mit im Durchschnitt 70, 75
Ja,
Kilometer
genau.
pro Stunde halt über die Landstraße, meiden Autobahnen halt wie der Teufel das Weihwasser und dadurch reist du natürlich anders als jemand, der auch gerne wo ankommt. Ne? Also dann, der sagt,
Genau.
okay, ich möchte einfach in der und der Stadt oder an dem und dem Punkt halt angucken und gucke mich dann halt da um. Das ist halt eine andere, ist eine ganz andere Art und Weise. Ja. Aber das macht es eben halt auch so spannend, das stimmt. Gibt es eigentlich, um jetzt nochmal kurz auf die etwas älteren Fahrzeuge zurückzukommen, wie siehst du das mit Selbsthilfe eigentlich? Klassiker.
Also
Also es gibt ja auch sehr, sehr, zum Beispiel sehr, sehr teure Fahrzeuge. Und ich glaube, eine Menge Menschen, die sich da so als selbsternannte Schrauber irgendwie dahinstellen, da kann man ja auch bestimmt ganz ordentlich was kaputt machen, oder?
ja, aber ich glaube, also die, alleine schon diese Entscheidung zu treffen, an einem Auto selber dran zu schrauben, das ist eine Entscheidung, die trifft nicht jemand, der davon von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Die das machen, die haben sowieso so eine Art Grundverständnis. Und ich sag immer, jetzt mögen mich vielleicht so ein paar Mechaniker hauen, aber es ist so ein bisschen wie Lego bauen. Es ist alles zusammengebaut, es ist alles zusammengesteckt, es ist schon fertig da. Es ist so ein bisschen wie, als würde ich ein kompliziertes Lego-Fahrzeug oder, weiß ich nicht, die Harry Potter Lego-Burg einfach auseinanderbauen und dann versuchen, wieder zusammenzubauen. Wenn ich einfach ein bisschen Ahnung von Schrauben habe und genau weiß, welcher Lego-Stein passt denn zu welchen und wenn ich mir einfach so ein bisschen den Kopf mache, mich darauf konzentriere, dann kann man das tatsächlich ganz gut. Es wird halt nur schwierig, wenn es so jetzt Thema Fehlersuche und so, wenn man wirklich die mechanischen, technischen Elektronik Fahrzeug wirklich verstehen muss, dann wird es tatsächlich schon viel schwierig. Und da kommen viele Leute schon an ihre Grenzen, was ich tatsächlich auch gut so finde, ne? Dass man nicht tiefer in den Getriebe einsteigt oder in den Motor, wenn man davon keine Ahnung hat, weil man den Schaden meistens größer macht. Aber wie gesagt, so kleiner Tipp von mir, es gibt mittlerweile für jedes Fahrzeug und Internet macht es möglich. Ne? Wir haben alle mit Foren angefangen. Jetzt sind das ja mittlerweile ganze Gruppen, ganze Clubs, ganze Informationen, die man aus dem Internet bekommen kann. Wenn man sich da einfach ein bisschen dahinter hängt, gibt es eigentlich für jedes Fahrzeug auf diesem Erdplaneten irgendeinen Club, irgendeine Gemeinschaft, irgendein Forum, irgendetwas, wo man sich Informationen rausziehen muss. Ne? Damals, wo ich angefangen habe, so Ende der 90er. Da bestand das Internet gefühlt aus Amazon und Napster. Da gab es so massig Informationen tatsächlich noch gar nicht. Man musste sich so ein bisschen anders vernetzen. Also ja, also das Vernetzen, sich fremde Hilfe zu holen, ist jetzt tatsächlich viel, viel schneller, als dass es vor 20 Jahren der Fall war.
Das stimmt, das stimmt. Also ich denke auch, dass es in vielen Bereichen sogar einfacher geworden ist, zumindest was die Informationsbeschaffung halt betrifft. Im Gegensatz, sag ich mal, zur Ersatzteilbeschaffung, die natürlich gemäß der Natur der Dinge immer schwieriger wird mit der Zeit.
Ja, aber auch da ist es so kleine Anekdote aus meinem Ersatzteilbeschaffungsleben, was ich ja auch immer teilweise monatelang gemacht habe, ne, rumtelefoniert, im Internet gesearcht und man hat jetzt viel, viel besseren Zugriff auf ausländische, ich sag mal, Autohersteller oder auf ausländische Clubs, ausländische Ersatzteilbeschaffungen. Ne? Man bekommt wahrscheinlich in Italien viel, viel besser einen Ersatzteil für ein italienisches Fahrzeug als in Deutschland, vor allen Dingen, wenn es um ältere Fahrzeuge geht. Und durch diesen ultra krassen Versand und das halt auch mit der Zollabwicklung und sowas, dass das alles einfach viel, viel einfacher geworden ist, haben wir teilweise für viele Fahrzeuge den amerikanischen Markt für uns entdeckt, da auch viele Seiten gehabt, wo wir Kundenkonten hatten, wo wir sogar direkte Kundenberater hatten, die gesprochen haben. Das war wirklich, sehr, sehr, sehr spannend. Also wir sind tatsächlich hingegangen und haben vor allen Dingen, ich denke da so ein bisschen an die Asiaten. Ne? Es war für uns immer sau schwierig, aus China, Korea oder sonst irgendwas Ersatzteile für ein asiatisches Fahrzeug zu bekommen, währenddessen das in Amerika überhaupt gar kein Problem war, weil die schon relativ früh gemerkt haben, dass so Import-Export-Geschichten, dass man das halt auch im kleinen Stil tatsächlich sehr, sehr gut machen kann, sei es nur ein Teil. Kostet zwar dann alles halt einfach ein bisschen mehr,
Ne?
aber
Aber
es war möglich,
tatsächlich dann auch so Importen
haben.
haben. Das ist sehr, sehr spannend und da finde ich es halt auch gut, dass man
da tatsächlich sogar schneller fündig geworden ist und dass sich auch so ein bisschen, ich sag mal, auch so die TÜV-Leute, also ich weiß noch so ein paar Geschichten, dass es früher immer ein bisschen schwieriger war mit dem TÜV, wenn es ein baufremdes Teil war und so. Heute finde ich es tatsächlich nicht mehr so krass, weil die halt auch wissen, dass es einfach viele Ersatzteile einfach nicht mehr gibt. Ne? Und wenn ich die Möglichkeit habe, einen Nachbau zu bekommen, sei es aus Ungarn, sei es aus Amerika, sei es aus England, die Nachbauten tatsächlich in hohen Stückzahl bauen. Ne? Das perfekte Beispiel ist, glaube ich, die Ente. Du kannst die Ente komplett neu kaufen. Ne? Du kannst
Also
vom,
quasi aus neu gesetzten
ja.
Ersatzteilen das wieder zusammenzubasteln.
Genau, also einfach,
Okay,
da gibt's
krass.
ja wirklich alles. Rahmen, Achsteile, einfach alles gibt es neu, weil es halt
Entenbausatzkit.
genau. Und das sind halt tatsächlich jetzt so Möglichkeiten, die hatten wir zu meiner Anfangszeit überhaupt gar nicht. Ne? Da mussten wir uns halt wirklich noch einen Kopf machen. Und also mir hat so in den letzten Jahren, wie ich das so gemacht habe, tatsächlich da auch ein bisschen auch wieder so Spaß gemacht. Ne? Du warst nicht verzweifelt nach 3, 4 Wochen, was tust du, was machst du, sondern du hast tatsächlich auch nach kurzer Zeit immer irgendeine Lösung gefunden. Und das hat das ganze Thema auch wieder so interessant zu machen, sich halt auch als Privatperson sich halt zu trauen, wirklich vielleicht auch einen Oldtimer zu kaufen, der vielleicht auch ein bisschen seltener geworden ist. Und sich da mal so ein bisschen reinzufuchsen und reinzusteigen, die Szene kennenzulernen und so weiter. Macht jetzt auf jeden Fall, finde ich, viel, viel mehr Spaß, als dass es vor Jahren der Fall war.
Hat da auch die Globalisierung quasi auch da oder an der Stelle etwas Gutes getan,
Genau.
um bestimmte, also um auch alte Fahrzeuge schlichtweg zu erhalten, ne? Denn das
Richtig.
ist dann wieder ein
Ja.
bisschen einfacher so. Ja, genau. Gibt es denn eigentlich, oder wie siehst du das jetzt gerade so momentan, also in der Klassiker-Szene, beziehungsweise halt auch im Bereich Werkstätten, gibt es da spezielle Herausforderungen, so auf die Szene zukommen? Siehst du da irgendwas, was Besonderes ist?
Ich denke, dass viele Leute, von denen ich gelernt habe, die jetzt mittlerweile schon nicht mehr leben, dieses sowas weiterzugeben, ist, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriger, ist wahrscheinlich ein sehr schwieriger Punkt. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass es einfach ausstirbt, weil es die Leute mit der Ahnung nicht mehr geben. Das ist aber auch so ein Ding, ne? Dann gibt's dann forschst du so ein bisschen rum und dann gibt's plötzlich junge Leute, auch wenn man so ganz gerne mal so Zeitschriften liest, wie jetzt zum Beispiel die Youngtimer oder die Oldtimer und da halt Leute mit ihren Fahrzeugen vorgestellt werden. Das sind plötzlich auch viel junge Leute, die halt auch dafür die einfach eine Lust darauf haben, sowas in sich aufzusaugen, das zu lernen, diese Autos zu erhalten, obwohl sie, weiß ich nicht, erst 30 Jahre später wahrscheinlich geboren worden sind oder so weit. Das finde ich sehr interessant. Aber ich muss halt auch sagen, also alle Leute, von denen ich das gelernt habe, von denen ich vor allen Dingen so Sachen wie Karosseriebau gelernt habe, ne, das ist fast schon eine Kunstform. Also für mich war das so, wo ich meine Meister da gesehen habe, wie die einfach mal so aus dem Nichts heraus irgendwie einen Kotflügel selber bauen, wo du so denkst, so, Alter, was ist denn hier kaputt? Was ich mir selber ja noch niemals zutrauen könnte, weil das einfach jahrzehntelange Erfahrung mit Werkzeug ist, was es so gar nicht mehr gibt. Also da wird es wahrscheinlich ein bisschen problematisch,
Also
aber
vor allen Dingen das Wissen, das so, was die Alten halt noch haben, dass das so ein
genau,
bisschen verloren geht, dass das
genau
nicht
das,
richtig
ne?
weitergetragen wird.
Da gibt's ja was ganz Spannendes von der Deutschen Bahn. Die machen das, glaube ich, ne? Die versuchen, Bahnmitarbeiter aus der Rente zu holen, die dann quasi neue Leute anlernen. Ne? Halt einfach, weil die sollen diesen Erfahrungsschatz, den die gesammelt haben bei der Deutschen Bahn, einfach nicht mit ins Grab nehmen, weil
Klar.
das hilft niemandem. Ne? Auch so, ich habe mich mit vielen aus meiner alten Szene halt auch so unterhalten. Das war immer so ein Streitthema. Die waren auch manchmal nicht gewillt, halt einfach diese Sachen weiterzugeben, ne? So Wissen kostenlos preiszugeben, weil das natürlich, und ich konnte das auch komplett nachvollziehen, das ist alles, was man sich selber angeeignet hat mit Blut, Schweiß, jahrelang
Über
Schrauben,
Jahrzehnte zum
Arbeiten.
Teil, ne? Ja.
Genau. Und dann kommt so ein junger Schnösel, der sagt dir, hier, zeig mir mal, wie das geht, und denkst so, ja, und ich soll dir das jetzt in 3 Wochen erklären, was ich da gelernt habe, dass es da so ein bisschen so Konfliktpotenzial gab. Das war tatsächlich schon immer so. Jetzt, ich finde, jetzt ist unsere Gesellschaft ist so ein bisschen so geworden, auch dank YouTube und dank vielleicht sogar Wikipedia, dass diese Art, Wissen weiterzugeben, jetzt fast schon normal geworden ist, das auch tatsächlich kostenlos zur Verfügung zu stellen und das tatsächlich in einer sehr, sehr großen Masse, dass man sich wirklich über ganz, ganz viele verschiedene Arten kostenlos aneignen kann, was man im Endeffekt daraus macht. Und ich sage zum Beispiel, ich werde sehr oft gefragt, bring mir doch mal Schweißen bei. Ich sage, ich bringe dir das nicht bei, ich kann dir das zeigen, aber beibringen kann ich dir das nicht. Weil das ist auch etwas, was ich über Jahre lang gelernt habe. Das ist in meinem Körpergliedern drin. Ich kann viele Dinge, die ich tue, einfach nicht erklären, weil sie in Mark und Bein übergehen. Man muss Erfahrung sammeln. Und da
Man
ist
muss es
so,
zum Schluss immer auf jeden Fall noch selber machen, ne?
genau, und
Und weiter üben, ja.
das ist halt so ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man darauf Bock hat und wenn man sich darauf einlässt und wenn man auch gewillt ist, da tatsächlich mit sich Wissen voll zu stopfen und da jeden Tag dran zu arbeiten, dann denke ich, kann das tatsächlich auch noch jahrzehntelang bestehen bleiben. Aber ich sag ja, wohin sich das entwickelt und wie sich das so die letzten 5 und 10 Jahre entwickelt hat, wie rasant die Entwicklung plötzlich mit Elektrofahrzeugen ging. Der Verbrennermotor, ob er in dem Sinne ausstirbt und so, klar können wir jetzt sagen, nein, das wird nie passieren, das wird nie passieren. Aber im Endeffekt kann es ganz, ganz schnell gehen. Ne? Und dass man vielleicht auch in der Gegend so ein bisschen drüber nachdenkt, Altes, weil es halt einfach schön ist, weil es halt einfach von der Art her, wie man das macht, wenn man das wie ein Kunstwerk behandelt und wenn man die Möglichkeiten hat, dem einfach mit einer neuen Technik auszustatten und sich darauf tatsächlich auch einlässt, zu sagen, ich möchte jetzt einen T2 restaurieren mit einem Elektromotor, weil ich das Auto dann weiß, dass ich den doch die nächsten 30 Jahre fahren kann und vor allen Dingen darf. Das ist so ein Thema, aber ich glaube damit, das ist so meine Meinung so ein bisschen und ich glaube damit
Das
stoße
ist schon
ich auf,
fast Philosophie jetzt.
damit stoße ich wahrscheinlich auch in, weiß ich nicht, in einem Wespennest und ich habe die Diskussion ja jeden Tag, ne, wenn ich Leute berate, lohnt es sich einen Diesel zu kaufen? Man weiß es einfach nicht. Man kann diese Entwicklung weder aufhalten, noch kann man sagen, wo entwickelt sich das in 10 Jahren?
Ja,
Ne, und
ja.
das ist etwas, was natürlich auch die Oldtimer-Szene betreffen wird. Man versucht es einfach so lange wie möglich mitzumachen, zu halten, diese Freude oder dieses Lebensgefühl halt einfach aufrecht zu erhalten und damit zu arbeiten, was man hat und die Möglichkeiten halt zu nutzen, die uns vielleicht auch jetzt das 21. Jahrhundert ja jetzt schon gibt, um vielleicht Altes mit Neuem zu verbinden. Ja, also die Möglichkeiten sind ja jetzt gefühlt unendlich groß und wer weiß, wo sich das dann auch hin entwickeln wird.
Ja, das ist ja schon jetzt ein ganz weiter Ausblick. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Wenn jetzt ein junger Mensch heute so anfangen würde, ein Azubi, würdest du dem oder könntest du dem irgendwie einen Rat geben, was er, also sollte er vielleicht in einer Oldtimer-Werkstatt anfangen oder halt in einer Bude, wie du damals angefangen hast, sag ich mal, um jetzt vom Alten zum Neuen zu wachsen oder eher Oldtimer-Werkstatt, ist das eher was Spezielles? Was denkst du, was wäre guter Rat für so einen Neuling?
Also ich glaube, wenn man wirklich also nicht Lust, sondern wenn man die Energie dazu hat und wenn man den Drang dazu hat, genau das machen zu möchten und das halt wirklich sein Leben lang zu machen oder da einfach Dieser Enthusiasmus, den man da hat, weiterzumachen, also kann ich tatsächlich nur empfehlen, direkt sogar mit Oldtimer anzufangen. Früher war das so, dass ich durch das Arbeiten in vielen freien Werkstätten, wie gesagt, das waren, weiß ich nicht, Ende 90er, Anfang 2000er Jahre, da waren die Fahrzeuge noch ein bisschen anders. Ich habe damals viel mitnehmen können. Na, viel, was in der neuen Technik da war, konnte man so aufs Oldtimer so ein bisschen projizieren. Das ist heutzutage fast unmöglich, ne? Wenn man anfängt, in einer freien Werkstatt zu arbeiten mit modernen Audi-Technik und dann in einer Oldtimer-Werkstatt geht, also wie gesagt, ist meine Meinung, dann fängt man, glaube ich, von null an, ne? Weil
Okay,
das
krass.
völlig anders ist. Also es ist für meines Empfindens, ich könnte niemanden, oder zumindest habe ich das auch an Lehrlingen gesehen, oder an Praktikanten, die sich schon auskannten mit neuen Fahrzeugen, dann stehen die vor einem Oldtimer und denken, was ist das denn? Es war
Weg
im
damit.
gewissen Sinne fast sogar zu einfach, um wahr zu sein. Was soll das denn jetzt hier? Und deswegen würde ich schon empfehlen, wenn man darauf richtig Bock hat und wenn man wirklich nur das machen möchte, dann Oldtimer. Problematisch wird es dann, was ist, wenn es Oldtimer nicht mehr gibt? Weil dann fängst du auch wieder von null an. Ja, es ist, also
Das
vielleicht
steht
ein
ja
bisschen.
hoffentlich noch nicht gleich bevor, sondern das wird vielleicht noch ein paar Jahre
Genau.
dauern.
Also vielleicht Mechatroniker müssen die jetzt alle lernen. Ne? Ich finde es ja auch ganz gut, so vielleicht so mal einen Meister machen, freie Werkstatt, viel verschiedene Sachen sehen, viele verschiedene Probleme wirklich sehen, erkennen, dass ein Auto einfach nur ein Auto ist, da sich gar nicht so viel hineininterpretieren, sondern wirklich, es hat vier Räder, es hat ein Lenkrad, es funktioniert auf eine gewisse Art und Weise, die man auch nachvollziehen kann. Wenn man da so ein bisschen so einlernt und dann so nach diesen 3,5 Jahren dann entscheidet, okay, was mache ich jetzt, dann ist das, glaube ich, der richtige Weg. Ne? Weil in einer Oldtimer-Werkstatt zu lernen und dann in die Schule zu gehen und dort moderne Fahrzeugtechnik zu lernen, finde ich tatsächlich den falschen Weg. Dann lieber richtig die Lehre abschließen, dann in die Oldtimer-Werkstatt zu gehen und dort halt wirklich von vielleicht den Alten lernen oder von den Leuten vor Ort lernen. Perfekt wären auch Quereinsteiger. Also ich finde sowieso, dass der Mechanikerberuf, wir hatten viele, viele Quereinsteiger. Wir hatten sogar einen Arzt bei uns in der Ausbildung, der halt einfach gemerkt hat, okay, ich habe jetzt das gelernt, ich habe jetzt 7 Jahre meinen Doktor gemacht und das ist cool, ich verdiene jetzt auch ganz gut, aber es erfüllt mich nicht wirklich. Na, ich muss was mit der Hand machen, ich mag Autos und dann probiere ich das einfach mal. Ne? Also ich finde persönlich, dass der Mechaniker an sich ein guter Quereinsteigerberuf ist. Wenn man ein bisschen Sinn und Verständnis für einen Schraubenzieher hat und ein bisschen Liebe oder ein bisschen mehr sieht als einfach nur ein Fahrzeug mit vier Rädern, dann ist das eigentlich eine super Voraussetzung, um da wirklich sogar als Quereinsteiger in eine Werkstatt zu gehen. Und ich kenne so, so viele Leute, die Mechaniker als Hobby machen und die mich bei weitem übertreffen, weil es ganz anders ist, als wenn du das als Hobby jahrzehntelang als Hobby machst, als es
Dich da
halt,
ganz intensiv mit beschäftigst auch, ne?
genau,
Dann,
ne,
ja.
und da ein bisschen mehr Leidenschaft reinlegst, als ich tatsächlich der da eingestiegen ist, um Geld damit zu verdienen. Ja, und das ist auch etwas, was ich auch so manchmal auch so Deutschland so ein bisschen vorgehalten habe, ne? So mit den Meisterdingen. Und damals war es ja noch so, wir mussten ja, glaube ich, noch 6 Jahre lang Geselle sein, bis wir überhaupt erstmal eine Meisterprüfung machen durften und, und.
Wow.
Wenn man so ein bisschen so dieses System Amerika, ne? Dass man viele Dinge halt einfach tut, und das ist ja das, was ich ja jetzt just in diesem Moment mache. Ich bin in ein Berufsfeld eingestiegen, wovon ich vorher absolut gar keine Ahnung hatte. Na, und ich fand das aber so, so toll und so faszinierend. Und ich habe dann einfach jeden Tag damit gelernt, habe mich da einfach reingestürzt und muss jetzt sagen, das ist jetzt eine Berufung. Vorher hatte ich einen Beruf, jetzt habe ich eine Berufung. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. So kann man das, glaube ich, auch sehen, dass man auch als Quereinsteiger oder dass die guten Leute tatsächlich noch nicht immer Mechaniker sind oder viele Leute da draußen gar nicht wissen, dass sie viel, viel besser sind als manche Meister oder sonst irgendwas, was natürlich auch sehr spannend ist.
Da wird es, denke ich mal, auch hingehen. So, das wird wahrscheinlich schon auch so ein Zukunftsweg sein, weil ich meine, wo sollen die ganzen Lehrlinge herkommen? Ne? Also viele wollen ja auch, will ja nicht jeder Automechaniker werden oder Automechatroniker werden. Und da
Genau.
macht es natürlich schon Sinn, auch bei Leuten zu suchen, die vielleicht schon lange irgendwie das fasziniert und sagen, oh, haben sie vielleicht noch nicht so richtig getraut oder sowas, weil sie andere Berufe erst ergriffen haben. Das ist ja auch so ein bisschen der Sinn dieses Podcasts hier, für Leute, die eben nichts haben, aber sich irgendwie sagen, Mensch, ich suche was Neues, ich will gucken, ich habe da irgendwie ein Interesse, ich habe da irgendwie ein Faible dafür, aber ich habe ja eigentlich, ja, Arzt gelernt oder keine Ahnung, Florist oder sowas, aber
Ja.
irgendwie reizt es mich doch was anderes zu machen und da mal so ein bisschen einzusteigen und mal so ein bisschen zu gucken, wie ist denn eigentlich der, wie sieht es denn eigentlich da aus auf dem Markt? Und ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich bei der Mitarbeitersuche auch ganz viele Werkstätten oder Garagen oder auch Händler händeringend nach neuen Leuten suchen, ne? Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen gerade so ein Thema, ne? Denke ich
Genau, so
mir.
sieht's aus.
Gibt es denn etwas, was du dir insgesamt für die Zukunft der Automobilindustrie, aber auch natürlich für die Klassiker-Szene so im Besonderen, was du dir wünschen würdest?
Ja, so ein bisschen, was ich schon sagte, ne? Also es darf trotz neuer Techniken und neuen Umweltbestimmungen und darf diese Faszination einfach nicht aussterben. Es ist für mich ist das ein Stück Geschichte und zwar ein sehr, sehr wichtiger Teil der Weltgeschichte tatsächlich sogar. Also wenn ich dran denke, wie Frau Mercedes da das erste Auto gefahren ist und die erste Tankstelle es eigentlich gab, nur wegen ihr, weil sie, glaube ich, diese Probefahrt von 8 Kilometer oder weiß ich nicht, 30 Kilometern gemacht hat und sie zwischendurch tanken musste. Und da hat einer gesagt, pass auf, ich stelle mich in den Garten, ich habe dann hier eine Spritgalone für dich und dann befülle ich das. Und das nicht nur für uns Deutschland als Autoland so ultra wichtig, sondern es ist einfach eine Faszination. Es ist ein riesen, 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 riesen Berufszweig. Das nimmt Ausmaße an, das, ja, es ist Transportwesen, es ist das Kommen von A nach B, es ist für uns das Reisen in fremde Länder auf eine sehr, sehr besondere Art. Und ich glaube, dass wir einen Weg finden müssen, das auf eine sehr, sehr umweltgerechte Art zu lösen. Vor allen Dingen das Transportthema auf eine sehr umweltgerechte Art zu lösen, aber die Faszination daran niemals zu verlieren. Sich wirklich egal, ob das ein Elektroauto ist oder ob das ein Van ist oder ob das ein Oldtimer ist, halt einfach niemals zu verlieren, was hat man da überhaupt? Es ist etwas, was uns immer noch eine unfassbare Freiheit gibt, was viele Designer fasziniert, was viele Menschen fasziniert. Und das ist etwas, was auch durch den Fortschritt definitiv nicht aussterben sollte. Und umso mehr Leute sich darum kümmern, genau das zu erhalten und die Autoindustrie vielleicht auch mal, was sie ja auch schon mittlerweile ganz gut machen, halt auch mal in zurückblicken. Ne? Wie sahen die Fahrzeuge früher aus? Warum waren sie so zeitlos? Warum eher minimalistisches Design anstatt hier Kurven, da Ecken, dort Kanten, da kompliziert und hier, sondern einfach wieder, einfach nur dieses Ruhe Fahrzeug, was uns von A nach B bringt. Zu bauen, zu konstruieren. Das ist, glaube ich, etwas, was ich mir sehr, sehr wünsche. Ja, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, aber ich glaube, da geht definitiv noch mehr.
Auf jeden Fall, klar. Da gibt es bestimmt noch einige Möglichkeiten, die man neu machen kann, die man auch, wo man bestimmt auch neue Innovationen reinbringen kann, aber eben halt auch vielleicht auf anderer Seite wieder ein Stückchen zurückgeht
Genau.
zu einfacheren Geschichten. Also es muss jetzt nicht irgendwie ein Motor, ein Lenkrad, vier Räder sein, aber bestimmte Dinge finde ich auch, sind manchmal ein bisschen viel und vielleicht auch ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen. Aber es gibt eben halt solche und solche Autofahrer auch oder Autoliebhaber, die sagen, okay, also am liebsten wäre es mir, das Ding fährt komplett von alleine und ich muss da nichts mehr dran machen und es fährt dann auch alleine in die Werkstatt, wenn es sein muss. Aber es gibt eben halt auch die anderen, die immer wieder auch selber Hand anlegen wollen und auch ihr Auto dann halt auch kennenlernen. Und es wird auf
Genau.
jeden Fall ein Ding sein, was mit Sicherheit die die Nationen spaltet und wie unterschiedliche Gemüter halt hervorruft. Aber das ist ja auch das Schöne daran.
Ja.
Ja, wir sind eigentlich soweit durch. Ich sehe schon so ein bisschen die schwarz-weiße Flagge am Ende. Wie sieht's bei dir aus? Möchtest du den Zuhörern noch etwas Abschließendes mitgeben?
Da gibt's vieles, was ich dir mitgeben möchte. Jetzt suche ich mir nur das Passende aus.
Du darfst frei auswählen.
Also, was ich ganz schön finde, worüber wir halt auch gesprochen haben, ist halt einfach Dinge weiterzugeben, Wissen weiterzugeben, egal in welchem Bereich das ist, ob das Kfz ist, ob das das Kochen ist oder das Reisen oder, dass wir das niemals irgendwie mit uns ins Grab nehmen, sondern einfach Faszination und Wissen von irgendwas, was uns naheliegt, halt einfach auch weiterzugeben, an zukünftige Generationen weiterzugeben, es niemals aussterben zu lassen. Das ist so etwas, was ich vielleicht allen da draußen noch ein bisschen mitgeben möchte. Und genau.
Super. Christian, ich danke dir.
Sehr, sehr gerne.
Vielen Dank. Ganz großartiges Kino. Gerade, dass du mein erster Interviewgast bist und warst, das finde ich natürlich klasse, weil du mich ja auch damals mit inspiriert hast, auch ins Vanlife einzusteigen, beziehungsweise viele deiner Videos ich gleich am Anfang gesehen habe.
Vielen Dank.
Ja, das ist heute tatsächlich wahr geworden. Also so viel zum Weitergeben von Wissen und Erfahrungen. Es hilft, es inspiriert auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Ja, wunderbar. Puh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Dabei hast du die ganze Zeit.
Ja, ich sag nochmal danke, dass ich dabei sein durfte und der erste Gast natürlich für dich bin. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg für den Podcast. Ich bin jetzt schon Fan. Vielen tatsächlich, Dank. Weil du mich so ein bisschen mal so in Erinnerung schwelgen lassen hast. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Vielen Dank dafür. Okay. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen.
Ja, ich bin auch schon ganz gespannt und wenn ihr den Christian mal live sehen wollt, dann geht ihr am besten zu einer seiner Campus-Touren. Ich werde euch mal die Seite der Busbastler und Road and Board hier unten in den Shownotes verlinken.
Vielen Dank.
Dann könnt ihr den Christian auch mal live erleben, was er in seinem heutigen im Vanlife so tut. Das ist auf jeden Fall auch ganz spannend. Nochmal.
Sehr gerne.
Sehr, sehr cool.
Und wir hören uns.
Wir hören uns. Ne?
Genau.
Perfekt.
Super, ich danke dir.
Ich danke dir. Bis dahin.
Bis dahin. Ciao, ciao.